Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Hallo zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Melissa Löwen. Und mein Gast ist heute Christina Schöffler. Sie hat das Buch geschrieben, Ich bin dann mal da. Gegenwärtig leben in einer digitalen Welt. Das Leben vieler Menschen ist mittlerweile voll durchdigitalisiert. Smartphone, Smartwatch, Smart TV, Laptop und Tablet sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. In der Freizeit und auch im Beruf sind viele von uns dauernd online und wir können uns digitalen Geräten kaum entziehen. Gleichzeitig spüren viele Menschen aber auch eine Sehnsucht nach Offline-Zeiten. Christina Schöffler hat sich selbst mal dabei beobachtet, wie sie mit Internet und Smartphone umgeht. Denn auch sie hat eine große Sehnsucht danach gespürt, im Leben einfach mal ganz da zu sein. Und sie hat sich gefragt, warum ihr das eigentlich oft so schwer fällt. Wir sprechen in dieser Sendung darüber, wie digitale Medien unser Leben formen und haben auch ein paar Tipps parat, wie uns das gelingen kann mit dem einfach mal ganz da sein. In diesem Sinne, hallo Christina, schön, dass du jetzt da bist, nämlich hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo Melissa, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Wenn ich jetzt mal von außen auf meinen Alltag gucke, dann stelle ich fest, es gibt kaum noch Lebensbereiche, in denen ich nicht digital unterwegs bin. Ich habe zum Beispiel zwar noch CDs und DVDs im Regal stehen, aber ich nutze eigentlich eben doch meistens Streamingdienste. Oder ich gehe auch gerne noch in die Stadt in Geschäfte einkaufen. Aber wenn ich abends auf dem Sofa sitze, dann erwische ich mich doch immer mal wieder dabei, wie ich eben nebenbei doch so ein bisschen Online-Shopping mache. Und ich merke, das ist super bequem, das ist praktisch und so richtig drauf verzichten will ich auch nicht. Wie ist das bei dir, du und das Internet? Freunde oder Feinde?
Du sagst es schon ganz richtig, es ist sehr bequem, die Dinge einfach von zu Hause aus zu erledigen. Und da spricht ja auch erstmal nichts dagegen. Und das nutze ich auch sehr gerne. Wobei ich schon auch merke, es macht natürlich, also wenn man jetzt zum Beispiel die Internet-Einkäufe anschaut, ich mag auch die kleinen Läden in der Stadt und bin dann immer traurig, wenn einer verschwindet. Bei uns hört jetzt auch ein Buchladen auf, ein ganz schöner. Und dann hört man eben immer wieder, naja, es sind eben die großen Ketten, die die kleinen Läden kaputt machen. Das finde ich natürlich schade. Aber im Großen und Ganzen bin ich auch sehr dankbar für die Möglichkeiten, die das Internet gibt. Das also ist auch kein technikfeindliches Buch. Von daher habe ich auch angefangen mit einer Danksagung ans Internet. Einfach, weil ich finde, es gibt uns so viele Möglichkeiten, die wir einfach nutzen können, uns mit Leuten zu verbinden, die uns interessieren. Und ich habe auch Freundinnen im echten Leben jetzt durchs Internet kennengelernt. Es gibt die Möglichkeit, dass ich mich äußern kann, dass Menschen auch, die jetzt eben nicht so im Alltag sich nach vorne drängen, dass ich eine Stimme sein kann unter den vielen Stimmen, auch wenn ich eher vielleicht zurückhaltend bin. Man kann sich zusammentun und auch Dinge zusammen lostreten, sei es politische, aber auch einfach Interessengruppen bilden. Also ich finde, es gibt ganz viel Gutes, gute Podcasts, das ERF, das wir über Internet hören. Also so viele guten Dinge, dass ich da erstmal auch sehr dankbar bin.
Was sind denn so in deinem Alltag die meisten Nutzen, die du davon hast?
Also einmal WhatsApp ist für mich so eine App, wo ich wirklich viel nutze, wo ich merke, das sind einfach viele meiner Freundesbekanntenkreis sind die Menschen drauf, wo man mal kurz eine Nachricht schicken kann. Ich bin jetzt nicht so der Telefonierer. Ich mag telefonieren. Fällt mir immer so ein bisschen schwer. Ich war immer froh, auch schon früher, wenn ein Anrufbeantworter dran war. Und mein Sohn sagt mir, der ist jetzt 13, Mama, heute telefoniert man nimmer. Ja, man spricht also die Nachrichten oder schickt kurz was. Und das ist eigentlich schon sehr praktisch. Und man kann einfach mit vielen Menschen irgendwie mal kurz in Verbindung treten. Man kann mal ein Foto schicken oder man sieht auf dem Status, was der andere gerade macht. Also das finde ich schon ganz schön. Instagram, muss ich sagen, war ich mal kurz und dann bin ich wieder raus, weil ich gemerkt habe, tut mir nicht gut. Ich verbringe zu viel Zeit da drin. Ich komme zu sehr in dieses Vergleichen rein. Und ich spickle jetzt ab und zu mal von außen rein. Wie so, ich sage mal so ein Schaufenster, Bummel nach Ladenschluss. Also ich kann mich nicht einmischen, aber guck manchmal kurz bei Freunden drauf oder Menschen, die mich interessieren. Aber sonst, Facebook bin ich nicht. nutze ich natürlich dann zum Arbeiten, Quellen zu gucken, was zu googeln, Informationen ziehe ich mir schon viel aus dem Internet, mal YouTube, Podcasts, also ich nutze schon ganz, ganz viel eigentlich.
Du und das Internet, ihr habt auch, ich möchte mal sagen, eine lange, innige Verbindung, wenn man so sagen kann. Du hast nämlich deine Autorenkarriere auch im Internet angefangen, nämlich als Bloggerin. Erklär mal, wie kann man sich das vorstellen? Was ist ein Blog, eine Bloggerin? Wie sah das damals aus?
Ja, damals ist gut. Also ich bin eigentlich eingestiegen, wo schon ganz viele wieder ausgestiegen sind, wo der Hype vorbei war. Ich bin in allem so ein bisschen eine Spätzünderin. Und da hat mir eine Freundin einfach, ich bin eigentlich Krankenschwester und ich hatte eine Phase von meinem Leben, wo ich total erschöpft war, wo ich gemerkt habe, ich kann meinen Job im Moment nicht mehr machen. Und dann kam so diese Leidenschaft hoch, was Kreatives zu machen. Und ich lese schon immer total gerne und Geschichten schreiben war immer schon so ein Ding, wo ich so im Hinterkopf war. Und aber dachte ich, ja, würde ich mal gern, aber weiß nicht. Also auch natürlich schon so ein großes Ding, Autorin und so ein großer Name zu sein, konnte ich mir dann nicht vorstellen. Aber eine Freundin hat gesagt, probier doch das mal mit dem Bloggen aus. Da kannst du auch Geschichten aufschreiben und das da hat sie mir dabei geholfen und dann habe ich angefangen, meine Alltagserlebnisse so mit Jesus und ja, was ich mit meinem Sohn gerade erlebt, der da noch ganz klein war, aufzuschreiben und ins Netz zu stellen, ein paar Fotos dazu. Also jetzt genau, so ganz einfach angefangen und da habe ich dann eine Anfrage bekommen, ob ich vom Neukirchner Verlag was damals, ob ich mir vorstellen könnte, die Geschichten als Buch rauszubringen. Und so ist es dann so entstanden und jetzt habe ich mein fünftes Buch geschrieben, bin auch viel auf Lesungen unterwegs und hat mir das Internet sozusagen da auch die Tür dazu geöffnet.
Die Geschwindigkeit, in der sich die digitalen Technologien entwickeln, die sind ja auch unglaublich schnell und rasant. Wie geht's denn dir damit? Welche Gefahren siehst du da vielleicht auch?
Ich glaube, das eine, also wie du sagst, ist, dass es so unfassbar schnell alles geht. Also unsere Zeit gibt kaum mehr die Gelegenheit, dass man sich mal zurücklehnt und nachdenkt, okay, wollen wir das überhaupt? Was sind die Vor- und Nachteile? Sondern es ist gefühlt eher so, man darf sich nicht abhängen lassen. Und deshalb macht man irgendwie bei allem mit. Also das empfinde ich jetzt sehr, was KI angeht und dieses ganze Thema, dass man da einfach denkt, oh, man darf sich nicht abhängen lassen, auch wirtschaftlich. Und da muss man dranbleiben. Oder Digitalisierung, unsere Kinder dürfen nicht also schnell mit den ganzen Medien in die Schulen zu gehen, ohne sich zu überlegen, was sind die Vor- und Nachteile. Wo man jetzt ja auch schon sieht, dass in Skandinavien eher wieder zurückgerudert wird und die ja sehr digitalisiert waren und jetzt sagen, nee, wir merken doch, dass es einfach auch gut ist, ein Heft zu haben, Dinge aufzuschreiben, ein Buch. Und das empfinde ich, ist so eine Gefahr, dass es so schnell geht und dann, dass es eben sich verändert hat rein von einem Werkzeug, wo man Informationen kriegt oder sich verbinden kann, zu einem Minicomputer, auf dem jetzt Unternehmen drauf sind, die durch ihre Apps uns versuchen, so lange wie möglich dran zu halten. Und das machen teilweise Leute, die auch Spielcasinos ausrüsten und Psychologen. Also das ist schon sehr krass, finde ich, die einfach diese Apps so gestalten, dass man möglichst lange da Zeit verbringt. Und für die meisten von uns ist es tatsächlich ja auch so, dass es gut gelingt und dass wir oft viel mehr Zeit dann online verbringen, wie wir eigentlich wollen. Und da sehe ich dann eben die Gefahr, will ich das wirklich so? Will ich so viel Zeit da investieren?
Ich kenne das von mir selbst. Ich nehme manchmal das Handy in die Hand, wollte irgendwas und dann ploppt hier eine Nachricht auf, ja. Da blinkt's, dann öffne ich die App und habe irgendwie später vergessen, nach 10, 15 Minuten, ja, was wollte ich denn eigentlich? Ja,
genau, so geht's mir sehr, sehr oft.
Der Untertitel deines Buches lautet Gegenwärtig leben in einer digitalen Welt. Was genau meinst du eigentlich, wenn du von einem gegenwärtigen Leben sprichst?
Gegenwärtig würde ich sagen, im Sinne von aufmerksam sein für das, was im Moment geschieht, das Wahrnehmen, was mich umgibt, ob ich jetzt rausgehe in der Natur oder mit dir hier bin, dass ich jetzt ja ich finde es auch so ohne digitale Medien sehr schwer, hier zu sein und nicht in Gedanken schon voraus oder mit den Sorgen irgendwo anders, sondern einfach jetzt in diesem Moment. Und das wünsche ich mir, einfach ein aufmerksames Leben zu haben. Und auch was mein Glaubensleben angeht, in meiner Beziehung mit Jesus, weil ich denke, er ist der Gott, der da ist, in der Gegenwart, der jetzt mit uns hier ist. Und ihn wahrzunehmen, auch zu sehen, was will er tun, das allein schon das, finde ich, macht es sehr, ist für mich sehr verlockend und sehr wichtig zu sagen, ich will da sein in meinem Leben. Auch weil es so kostbar ist. Und ich bin ja jetzt so Mitte 50 und dann kommt man vielleicht auch langsam in dieses Gespür rein, das Leben ist endlich hier auf der Welt und es ist sehr kostbar. Und wir lassen uns oft von Dingen antreiben und am Ende des Tages merke ich, ja, war das jetzt wirklich so wichtig? War das was ich wirklich wollte? Oder habe ich da nicht nur reagiert eben auf die Nachrichten und auf dieses und jenes? Und wo bin ich auch so zur Ruhe gekommen und hab wahrgenommen, was heute gut war? Die Vögel in unserem Garten, die meine Nachbarn, denen ich begegnet bin. Also dieses Dasein, das wünsche ich mir einfach.
Einfach mal ganz da sein, das klingt so einfach, ist aber oft so schwer. Warum halten uns denn gerade digitale Medien davon ab, gegenwärtig zu leben?
Anna Miller hat ein gutes Buch geschrieben, Verbunden. Und sie schreibt, wenn ich in einem Satz zusammenfassen müsste, warum wir unsere Beziehung zur Digitalisierung verändern müssen, ist es das, dass wir alle hier sind, aber nicht wirklich da. Das fand ich ganz gut. Also so dieses, dass wir so zerstreut sind, also dass wir empfinden, okay, ich muss noch schnell da gucken. Also es verlockt mich einfach sehr dazu, nicht im Moment zu sein.
Das beschreibt ja eigentlich diese ständige Erreichbarkeit auch, immer zu reagieren, wenn es piept und blinkt. Aber auch, ja, dieser Verlust von Aufmerksamkeit. Also, dass wir nicht gerade ganz da sind bei dem, was wir eigentlich machen wollen, sondern man nimmt das Smartphone zur Hand und weiß plötzlich auch gar nicht mehr so richtig, was wollte ich denn eigentlich? Also, dieser Verlust und diese Ablenkung von dem, was mir eigentlich gerade in dem Moment wichtig ist.
Ja. Also so Fokus und ich glaube auch dieses Überangebot an Informationen. Ja, man kann immer, gibt immer was Neues, man kann das Internet nicht zu Ende scrollen und man nimmt so viel auf. Ihr habt gelesen gehabt, dass ein Mensch im 16. Jahrhundert in seinem ganzen Leben so viel Information aufgenommen hat, wie wir an einem Tag aufnehmen. Und es zeigt einfach auch, wann soll man das reflektieren, verarbeiten. Ich denke auch dieses Gefühl, was im Moment viele haben von Überforderung und auch Ängste, was unsere Gesellschaft, die Entwicklung angeht, ist ein Teil sicher auch von diesem Überangebot, von vielen Stimmen, von dem, was auf uns einprasselt jeden Tag. Und ja, die junge Generation, auch die ängstliche Generation, weil sich bei vielen wirklich auch so eine Angst entwickelt. Und ich glaube, ein Teil ist dieses ständige Einfluss der Medien und die vielen Stimmen, die jeden Tag da auf uns einströmen. Und die extremen Stimmen werden natürlich gehört. Und den setzen wir uns halt dadurch auch sehr stark aus.
Man bekommt auch einfach viel mehr mit als
genau,
sonst.
Genau,
ne?
Ja.
Was kommt denn bei einem hohen Medienkonsum unter die Räder?
Also ich denke, das, was mir spontan einfällt, sind so diese echten Begegnungen. Also die, ich meine, mein Buch ist ja kein so ein Sachbuch, sondern es geht eher darum, wo kann ich in meinem Alltag Menschen direkt begegnen und wo ziehe ich es dann vor, über mein Handy eine Nachricht zu schicken. Und ich hatte so das so ein bisschen wie ein Challenge gemacht, so ein Jahreswort, wo ich Echtzeit mir als Wort genommen habe am Anfang vom Jahr und gedacht habe, nee, ich will, wenn möglich, Menschen in echt treffen. Und dann gehe ich lieber, habe ich jetzt nicht irgendwie dreimal die Woche mit einer Freundin Austausch über WhatsApp hin und her, sondern wir gehen in 2 Wochen zusammen Kaffee trinken. Und dann haben wir Zeit, dann können wir uns in die Augen gucken und dann sage ich, hey, wie geht's dir, erzähl. Oder wir gehen zusammen spazieren am See und ich merke, dass das nochmal ganz anders bereichernd ist und auch belebend, wenn wir echte Begegnungen haben, wie nur über online. Also, dass ich das bewusst, natürlich manchmal ist nicht anders möglich, aber da, wo es möglich ist, dass ich dann in die echte Begegnung reingehe.
Hm. Du hast es eben auch schon angedeutet, wir werden so zugebombt mit Informationen quasi und müssen das ja auch irgendwie irgendwann mal alles verarbeiten. Also diese persönlichen Reflexionszeiten, das ist auch ein Problem, oder?
Ja, das glaube ich auch. Also es gibt uns ja das Internet kaum mal, oder die vielen Nachrichten kaum die Möglichkeit mal, reflektieren im Gespräch mit anderen oder auch mal in die Ruhe zu kommen. Manche gute Gedanken entwickeln sich ja auch erst in der Stille oder dass ich mir bewusst mache, was möchte ich eigentlich? Also ich finde, Jesus war da so dieses super Vorbild, dass er die Stille mit seinem Vater gesucht hat, dass er mitten im Stress sich ausgeklinkt hat und gesagt hat, ich gehe jetzt auf den Berg, ich verbringe Zeit beim Vater. Und wenn er zurückkam, hatten wir das Gefühl, dass so eine neue, also so eine Klarheit da war für das, was seine Aufgabe ist, für das, was jetzt vielleicht auch nett dran ist im Moment. Also so dieses, und ich meine, wenn Jesus es gebraucht hat, dann brauche ich das erst recht, mich da immer wieder mal in die Stille zu begeben und die ganzen vielen Stimmen auszuschalten. Also auch wenn es nur kleine Schritte sind, jetzt gerade ist ja die Fastenzeit, wo ich einfach gedacht habe, letztes Jahr habe ich meinen WhatsApp gelöscht in der Zeit. So diesmal habe ich gedacht, ich mache einfach alle Podcasts, lasse ich mal. Also weil das sind für mich so Lückenfüller. Während dem Kochen oder während dem Putzen mache ich dann Podcasts an. Und das finde ich auch klasse und ist ja schön, wenn man das hören kann. Ist ja auch jetzt hier das, was wir machen. Aber ich merke auch dieses, es sind so viele Stimmen, die mir ständig hören und da ist so viel Gutes dabei, aber das kann gar nicht in mir, ich kann es gar nicht verwerten, weil dann schon wieder das Nächste kommt, was ich höre. Und von daher hilft mir das manchmal so richtig, kurz mal einen Cut zu machen und dann wieder weniger und dem Wenigen ein bisschen mehr Raum zu geben.
Und vielleicht auch mal die eigene Stimme wieder wahrzunehmen und zu hören und möglicherweise auch Gottes Stimme.
Ja, eben.
Erzähl mal von so einer ganz typischen Situation, in der du eben nicht gegenwärtig warst, sondern beschäftigt warst mit Handy, Tablet, Laptop und so weiter und dadurch so einen richtig schönen Moment oder auch einen wichtigen Moment verpasst hast.
Jo, also es passiert mir natürlich sehr oft, dass ich mich ablenken lasse und es dann vielleicht gar nicht merke, was wäre das jetzt für ein schöner Sonnenuntergang gewesen draußen und ich war mit meinem Handy beschäftigt. Aber das merke ich vor allem, wenn ich rausgehe, dass es, wenn ich da mein Smartphone mitnehme, dass es oft mich sehr verlockt, dann einfach kurz noch, dann fällt mir ein, da muss ich noch eine Sprachnachricht jemand schicken oder ich mache ein Foto von was Schönem und bin dann so wieder eben nicht einfach nur da und komme dann zurück und denke, ach Mist, das hätte ich jetzt anders nutzen können und einfach mich umgucken, zur Ruhe kommen. Da lasse ich mich schon dann ablenken, wenn es einfach so griffbereit ist. Also deshalb, auch wenn ich zu Hause bin, im Alltag versuche ich es irgendwo hinzulegen, mein Handy, wo ich es nicht so griffbereit habe. Also ich habe gelesen, wir greifen so in Deutschland im Schnitt 80 Mal im Tag nach unserem Smartphone, was schon unter zwanghaftem Verhalten sagen kann. Ich hoffe, ich mache es ein bisschen weniger, aber dieses ständige, wenn man es sieht oder einfach in eine Schublade oder oben aufs Regal, das hilft mir schon in vielen Situationen einfach mehr da zu sein und zugewandter mein Mensch, der mir gerade gegenüber sitzt.
Das ist schon ein erster Tipp, den du verraten hast. Ja. Lass uns aber nochmal darüber sprechen, wie war denn so dein Medienkonsum, bevor du dich jetzt intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hattest?
Also ich glaube, er war jetzt nicht übermäßig, würde ich sagen. Ich würde mich schon zum Durchschnitt, ganz normale Mama, die jetzt in dem Alltag ab und zu danach greift.
Aber
und
80 Mal hingreifen passt schon, oder? Es ist ein bisschen hochgegriffen.
Ich habe es jetzt nicht gesehen. Vielleicht ein bisschen hochgegriffen, würde ich sagen. Aber es kann sein, ich weiß es nicht. Aber trotzdem, also ich habe es dann einfach an meinem, unser Sohn ist jetzt eben gerade in Pubertät oder 13 ist er jetzt. Und da habe ich schon gemerkt, er beobachtet natürlich auch, wie wichtig das Teil für mich ist. Und da habe ich mich versucht, selber mal so ein bisschen anzugucken und zu sehen, okay, wie wichtig ist es für mich? Also wenn das zum Beispiel kaputt geht oder ich habe es vergessen irgendwo, dass ich merke, boah, das bringt mich ganz schön kurz in Panik. Also es ist schon von daher sehr, sehr wichtig für mich. so mein Kontakt zu ganz, ganz vielen, da ist so viel drin gespeichert und das ist schon so und das, glaube ich, ist für ganz viele einfach auch so.
Mhm. Gab es so Fallen, in die du immer wieder so hineingetappt bist?
Also sicher einer der größten Fallen ist diese, dass ich zu viel, dass ich gemerkt habe, ich bin jetzt wieder zu lang dran. Oder in Situationen, wenn ich merke, so Alltagsmomente, wo es mir nicht so gut geht, dass ich so als Ablenkung oder so ein bisschen wie eine Betäubung dann nehme. Also das mache ich immer noch. Also ich versuche es nicht zu tun, aber ja, wenn ich mich so ein bisschen schlecht fühle, dann fange ich an rumzusurfen und guck, was andere so machen. Und es ist leider erwiesenermaßen so, dass uns das nicht wirklich aufbaut, sondern dass wir danach uns eher noch schlechter fühlen. Und ja, aber dass es auch schwierig ist, das eben auszuhalten. Und hat einer, der ein amerikanischer Journalist, fällt gerade der Name nicht ein, der ein Jahr lang offline war, also wirklich raus aus allem, sagt, so seine wichtigste Erfahrung in diesem Jahr, würde sagen, das Leben schmerzt. Also so dieses auszuhalten, so ist es gerade und so fühle ich mich gerade und es ist gerade nicht so einfach. Aber auch dann die Begegnung zu suchen, Begegnung mit Gott in dem Moment, vielleicht einfach ins Gebet zu kommen oder rauszugehen oder mit jemand gutes Gespräch zu haben, kann man auch nicht immer machen und manchmal ist ja Ablenkung auch okay. Aber ich glaube, das ist schon eine Gefahr in digitalen Medien, dass wir sehr, sehr viel in uns auch betäuben und uns ständig ablenken und gewisse Dinge dadurch auch uns schwerfallen, das anzugucken. Dann.
Gab es für dich so einen Punkt, an dem du festgestellt hast oder dir gesagt hast, so kann es jetzt nicht weitergehen, jetzt muss ich was ändern?
Also es gab keinen so krassen Punkt. Ich glaube, für mich war das dieser Gedanke mit einem Echtzeitprojekt. Ich will das mal ausprobieren, möglichst viel Zeit in echt zu verbringen und ein bisschen mehr angucken, meinen Konsum, wie viel bin ich eigentlich online. Und es war der Punkt, wie meinen Kindern gesagt habe, also ich will unbedingt ein Handy, weil alle anderen haben auch eins. Und ich gemerkt habe, in mir ist so ein großes Nein, noch nicht. Und das anzugucken und so zu überlegen, wie könnte man das machen. Und ich finde, es ist nicht einfach. Es ist wirklich, jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Aber das ist eine große Herausforderung unserer Zeit, wo Kinder mit, also in einem normalen Leben, oft sehr überbehütet sind, aber digital einfach Zugang haben zu der ganzen Welt und mit einem Klick auf einem Gewaltvideo landen können oder für Mädchen sich auf sozialen Medien mit abermal Tausenden vergleichen. Ja, früher war es eine Dorfschönheit, wo man gesehen hat, dachte, ach, so will ich auch werden. Und heute strömt so viel ein auf die Kinder, oft eben auch in der Pubertät, wo man eh schon unsicher ist, so die Zeit, wo sie ihre Smartphones dann kriegen und oft auch dann schon schnell wissen, wie sie die Sperren knacken können, die Eltern reinmachen. Also es ist eine Herausforderung. Aber ich empfinde schon auch, dass gerade eine Zeit ist, wo man von der Naivität auch wegkommen, Digitalisierung alles super, sondern gucken, was können wir denn positiv nehmen und wo müssen wir gemeinsam miteinander drauf achten.
Da möchte ich mal gerade einen ganz schönen Satz zitieren, den du in deinem Buch geschrieben hast. Du schreibst, als Tochter eines Uhrmachers weiß ich, dass es wenig Sinn macht, die Uhrzeiger zurückzudrehen. Die Zeit läuft trotzdem weiter. Wenn wir keine Aussteiger werden wollen, müssen wir wohl lernen, damit umzugehen. Mhm. Also du hast dich entschieden, einen konstruktiven, bewussten Umgang mit den Medien zu suchen und zu finden. Dazu kommen wir gleich. Ich würde gerne noch mal wissen, du hast es eben schon mal angedeutet, inwiefern ist Jesus denn ein Vorbild für dich, wenn es darum geht, gegenwärtig im Moment zu leben?
Total. Also ich meine, gut, Jesus ist mein Vorbild, mein Herr, dem ich nachfolgen will. Und also was ich einfach faszinierend finde, im Rückblick kann man ja sagen, Jesus hatte eigentlich nicht viel Zeit für sein öffentliches Wirken. Das waren 3 Jahre. Und aber es war nie, bei den ganzen Geschichten, die Evangelien erzählen, hat man nie das Gefühl, Jesus war gehetzt oder er war getrieben von irgendwas, sondern er ließ sich immer wieder unterbrechen von Menschen. Er war verfügbar für den Augenblick. Er hat, ich finde, spannende Geschichte, ja, wie die Frau in mitten im Gedränge eine Frau anfasst, am Gewand sogar nur, und er nimmt es wahr und er spürt, da ist gerade Kraft von mir ausgegangen, da ist gerade was geschehen, und dann nimmt er sich die Zeit, obwohl er jetzt auf dem Weg war zu einem sterbenden Kind, nimmt er sich Zeit, die Geschichte von dieser Frau anzuhören und zu sagen, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Also er hat Menschen auch ganz aufmerksam angesehen und wahrgenommen. Und Jesus ist ein großes Vorbild und eben aus dieser Stille raus immer wieder gehandelt.
Ja, er hat sich diese Zeiten auch genommen für sich, ja, mit dem Vater und mit den Menschen, obwohl ja durchaus sehr, sehr viel los war in seinem Leben.
Und er hat eben auch keine Abkürzungen genommen. Also eben in der Versuchung vom Teufel, wo er gesagt hat, so hier, mach mal jetzt schnell und dann kannst du einen großen Erfolg kriegen. Und es ist ja auch so eine Versuchung, empfinde ich, vom Internet, dass man schnell ganz viele Follower haben kann und man muss nur was Krasses machen. Und dann aber auch mit ganz vielen Teilen. Und Jesus hat dieser Versuchung einfach widerstanden und hat gesagt, nee, Gottes Zeit ist eine andere. Und ich lass Dinge wachsen, und ich glaube wirklich, dass uns vieles an diesen, auch würde ich sagen, so in der christlichen Welt, dass uns manches schon sehr unsere Seele schaden kann, was gerade so an 1000 Millionen Follower, wo manche Menschen haben, wo ich denke, wie kann eine Seele sowas verkraften? Also ich könnte es glaube ich nicht. Also da kann man vielleicht nur für die Leute beten, die da auch viel Einfluss haben.
Wir kommen jetzt mal zu den Tipps für die Umsetzung, wie man achtsam mit digitalen Medien umgehen kann. Du arbeitest selbst sehr viel am Computer, so wie viele andere auch. Und da die Bildschirmzeit drastisch zu reduzieren, ist eigentlich überhaupt nicht möglich, wenn man nicht gerade seinen Beruf wechseln möchte. Wie gestaltest du denn idealerweise deinen Arbeitstag in Bezug auf den Bildschirm?
Ja, ich sitze ja vormittags am Computer vor allem, und es ist so meine Zeit zum Schreiben. Und da versuche ich schon, also manchmal komme ich so in Flow, dass ich dann erst nach 2 Stunden merke auf die Uhr und denke, oh, schon wieder so viel Zeit vergangen und mein Rücken tut weh und mein Kopf fängt an zu schmerzen. Und deshalb hilft es mir auch manchmal, einen Wecker zu stellen, sodass ich so weiß, so nach einer Dreiviertelstunde jetzt mache ich eine Pause. Oder wenn ich mit einem Gedanken nicht weiterkomme, dass ich dann mal eine Runde rausgehe. Das ist natürlich auch ein Luxus, wenn man das machen kann. Aber dass ich mir einfach im Alltag so Pausen einbaue, so ganz bewusst. Und eben bildschirmfreie Zeiten. Mir tut es gut, auch in unserem Garten ein bisschen zu werkeln. Oder dann auch zu kochen, einfach was mit den Händen zu machen, die ganze Haptik des Lebens zu genießen. Und ich glaube, gerade wenn man viel am Bildschirm sitzt, braucht man das also als Ausgleichszeit auch. Aber ich stolper auch viel dabei, und wie gesagt, es ist jetzt auch weniger so ein Sachbuch, wo ich ganz kluge Tipps gebe, sondern einfach eher so Alltagsberichte, wie ich es versuche, in meinem Alltag was hinzukriegen oder wo ich am Stolpern bin.
Eben, wenn man halt den ganzen Tag am Bildschirm sitzt, dann ist es umso wichtiger, dass man die verbleibende Zeit des Tages aktiv versucht, die Bildschirmzeit eben zu reduzieren und sich vielleicht nicht abends noch vor den Fernseher setzt oder sobald man den PC runtergefahren hat, direkt das Smartphone zur Hand nimmt. Wie kann man denn darauf achten, nach Feierabend oder auch in der Freizeit bildschirmfreie Aktivitäten zu machen? Wie machst du das? Nimmst du dir das aktiv vor? Planst du das?
Also ich bin jemand, ich gehe einfach total gern raus. Ich laufe gern spazieren, und ich weiß, es ist nicht jedem seine Sache, aber und vor allem, wir haben auch lange noch in Stuttgart in der Innenstadt gewohnt, da ist dann auch ein bisschen schwieriger. Aber jetzt wohnen wir in einem kleineren Ort, und da ist man sehr schnell auf den Feldern. Das ist natürlich was Schönes. Also das nehme ich mir schon vor, dass ich merke, einmal am Tag mal, und wenn es nur eine kleine Runde ist, rauszugehen. Aber
mit oder ohne Smartphone?
Wenn ich schaffe, ohne. Wenn ich es automatisch mitnehme. Aber auch so, dass ich merke, wenn ich abends noch so eine viertelhalbe Stunde habe, dass ich mich so mal kurz davon schleiche aus unserem Familienalltag und in meinem Sohn sein Zimmer sitze, wenn er unten mal im Wohnzimmer ist, und dann einfach so ein bisschen Zeit habe, um bei Gott zu sein. Und schon Mark Comer beschreibt es so schön, dass er sagt, ich schaue den Gott an, der mich in Liebe anschaut. Und diesen Moment am Tag, das tut mir so gut, weil ich merke, dass im ersten Moment kommen dann alle Wichtigkeiten reinmarschiert und sagen, aber wie kannst du, musst du nur so viel machen und die Küche ist noch dreckig und das muss man noch tun. Und dem dann zu widerstehen und zu sagen, nee, das kann ich auch noch später und ich werde ja eh nie fertig mit den Dingen. Und jetzt ist wichtig, dass ich bei Jesus bin und dass ich zur Ruhe komme. Und es ist dann jedes Mal so ein, also es ist nicht immer so, dass ich total erfüllt und denke, so, aber ich merke mit der Zeit, es ist so ein Ruhemoment am Tag, der mir so gut tut und der mir vielleicht jetzt auch mit der Zeit so ein bisschen das nimmt meine eigene Wichtigkeit zu hoch einzuschätzen von meinem Tun. Also da habe ich wirklich eine Schwäche. Ich hatte auch schon mal Burnout in meinem Leben. Und einfach, weil ich mich oft zu wichtig nehme und mein Handeln überschätze einfach auch in Einfluss, wie wichtig das für andere Menschen ist. Eine Freundin hat mir mal gesagt, Christina, ich habe zwei gute Nachrichten für dich. Erstens, es gibt einen Retter und zweitens, du bist es nicht. Also so, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber es ist bestimmt ein Zitat von jemand, aber das muss ich immer wieder hören und es tut mir da einfach gut, da runterzukommen und in diesen Moment zu kommen, wo ich weiß, Jesus ist der, der die Welt trägt, der mich trägt und ich darf einfach da sein. Das ist mein Leben. Das ist auch irgendwann vorbei. Wir haben eine begrenzte Zeit auf der Welt, die er uns hier anvertraut hat. Und eine meiner Lieblingsautorinnen in La Motte sagt immer, 100 years from now, all new people. In 100 Jahren, alles neue Menschen. Mm. Das ist ein krasser Gedanke, aber ich finde, es nimmt einem auch so ein bisschen so dieses, ja, wir sind alle so wichtig und jetzt und Gott ist ewig. Er ist derjenige, um den sich mein Leben drehen soll und das versuche ich zu lernen. Und das finde ich halt, gerade soziale Medien gehen in die Gegenrichtung, also dass sie uns eigentlich sagen, du bist wichtig, du bist der Mittelpunkt im Leben. Also alles muss sich um deine Gedanken drehen und um unsere kleinen Dramen hin und her und immer wieder da zurückzudrehen und sagen, nee, als Jesus-Nachfolger, wir können doch viel entspannter leben und freier und sagen, Jesus, du bist im Zentrum des Universums, wir dürfen eine kleine Zeit auf der Erde sein und das will ich wach und dankbar leben und mich umgucken in meinem Garten und die Vögel, die da fliegen, was sind, wie ihre Namen heißen und die Namen meiner Nachbarn. So kleine Dinge, mein kleines Leben und trotzdem wächst Gottes Reich da in den kleinen Dingen.
Ja, das ist ein interessanter Perspektivwechsel. Kann man diese Tagzeiten, will ich es jetzt mal beschreiben, die du sozusagen nach so einem Arbeitstag oder in deinem Alltag, dieses sich unterbrechen lassen, auf Gott, auf sich hören, kann man das lernen?
Ich glaube ja. Also das sind, ich denke, dass uns alles schwer fällt und es hat immer auch so ein bisschen dieses Aushalten und sich zurückziehen hat auch ein bisschen was mit Sterben zu tun, meiner eigenen Wichtigkeit jetzt in dem Moment. Aber ich merke, wenn ich dranbleibe, dann, wenn es zu einer Gewohnheit wird, dann tut's gut, das so im Leben zu installieren, wo immer das möglich ist. Oder ist es eine Zeit kurz am Morgen oder ein kleines Nachmittagsgebet? Mein Mann hat im Moment so eine Uhr, die vibriert und es ist für ihn so die Erinnerung, Gott ist da. Also kann man sich auch, gibt's Uhren, die man kaufen kann, das finde ich auch eine schöne Sache. Einfach so dieses Bewusstmachen, wir leben in der liebenden Gegenwart Gottes, der uns ganz aufmerksam anschaut und unser Leben begleitet. Und das wahrzunehmen ist so kostbar.
Und das müssen ja nicht immer 15, 20 Minuten sein.
Genau.
Vielleicht reicht da ja auch schon mal ein Minütchen zwischendurch oder mal 5 Minuten, die man sich dann dafür nimmt.
Eben, wie dieses Vibrieren an der Armbanduhr. Jetzt immer nur so, ein Freund von uns macht das einmal und dann sagt er immer, ich hab dich auch lieb, weil er für ihn das so ist, so wie Gott zu ihm sagt, ich hab dich lieb. Das war immer ganz nett.
Du hast eben schon darüber gesprochen, es ist so schwer, sich nicht ständig ablenken zu lassen und nicht immer nach dem Smartphone zu greifen. Hast du noch ein paar konkrete Tipps, die du uns weitergeben kannst, die dir geholfen haben, gegenwärtiger zu leben?
Ja, also ich sag mal, in den Geschichten drin hat es ja immer wieder so kleine Ideen, Gedanken, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das für jeden hilft. Und Tipps findet man ja auch so hauf im Internet. Und von daher, ich glaube, unsere Lebenssituationen sind ja oft auch ganz verschieden. Also so eins, was vielleicht vielen helfen könnte, ist eben dieses irgendwo zu deponieren in der Wohnung, wo man weiß, da liegt mein Handy, mein Smartphone. Und vielleicht so wie so heilige Räume zu haben, wo man sagen, da will ich es eigentlich nicht haben. Also sei es der Esstisch oder unser Schlafzimmer oder sich zu überlegen, wo wollen wir so einen gerätefreien Raum sozusagen haben, digitalfreien Raum oder eine Zeit am Tag, wo ich weiß, abends um 20 Uhr gehe ich auf Flugmodus oder schalte mein Handy aus. Das finde ich schon auch ganz hilfreich, sich zu überlegen, ist das möglich in meinem Alltag, kann ich das machen? Und ja, so Lücken einfach nicht immer gleich zu stopfen, indem man nach dem Smartphone greift, sondern sich vielleicht erstmal umzugucken und die Sonne untergehen sehen, da sein für einen Moment.
Du hast eben schon erzählt, du hattest mal eine WhatsApp-freie Zeit. Da hattest du in der Fastenzeit für 40 Tage lang WhatsApp von deinem Handy gelöscht. Du hast quasi eine digitale Fastenkur gemacht. Ja. Erzähl mal, wie war das für dich? Was hast du in der Zeit vermisst? Was hat dir gefehlt? Aber was hast du auch gewonnen?
Ja, also im ersten Moment war es wirklich schwierig, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ich bin total draußen. Also weil wirklich mein Freund, ein Bekannteskreis kommuniziert darüber. Da sind auch die Familien-Apps drauf. Da ist die Schul-App, wenn es da irgendwelche wichtige Informationen gibt. Und da habe ich mich erstmal sehr draußen gefühlt. Und dann aber eigentlich schon nach wenigen Tagen kam ein ganz großes Freiheitsgefühl auch. Und ich habe gemerkt, also einmal, ich habe plötzlich so viel mehr Zeit. Und ich habe Zeit, mit meinem Kind zu mich hinzusetzen, zu spielen. Ich habe einfach eben gemerkt, dieses ständige Hin und Her nimmt mich auch sehr ein, auch emotional. Und plötzlich bin ich draußen und es ist gar nicht so schlimm. Ich verpasse gar nicht so viel. Und, das war auch interessant, die anderen vermissen mich gar nicht so, wie ich gedacht habe. Also man kann ja auch noch eine SMS schicken und mal anrufen, aber das hat eigentlich kaum jemand gemacht. Das war dann einfach, okay, Christina ist jetzt 40 Tage mal weg. Und war okay. Also, und das war schon dann schön. Und es fiel mir so ein bisschen schwer, dann auch wieder reinzugehen, weil ich gemerkt habe, wird es wieder voll, das Leben. Aber so, was ich dann auch gemerkt habe, mir hat es schon auch gefehlt, so kurz auszutauschen oder zu sehen, mal ein Statusfoto, was machen meine Freunde gerade. Aber in der Zeit, ja, war dann einfach auch mehr Platz für echte Begegnungen. Und wir haben mein Mann hat mal Herr der Ringe-Folge alle angeguckt. Die wollte ich schon lange mal anschauen. Das war dann möglich. Und solche kleineren Dinge. Aber es war einfach gut, auch zu merken, eigentlich kann man auch ohne. Also dieses Freiheitsgefühl und dann wieder reinzugehen und doch bewusst das vielleicht wieder zu nutzen. Und ich merke, also Adventszeit ist immer eine gute Zeit, wo ich da rausgehe. Das tut mir einfach gut, ab und zu das zu machen. Und ich weiß auch, das kann nicht jeder machen. Und die Möglichkeit gibt's nicht für jeden. Aber man kann mal vielleicht sagen, das Sonntag oder das Sonntagnachmittag lasse ich mein Handy aus. Also so ein kleiner Zeitraum. Ich glaube, das tut uns allen gut. Zu sich selber zu sagen, nee, brauche ich nicht. Also brauche ich nicht die ganze Zeit, will ich nicht. Und auch den ganzen Machern da ein bisschen zu widersprechen.
Als du dann gesagt hast, so, ich bin jetzt 40 Tage mal offline, wie haben denn deine Freunde darauf reagiert? War das für die vielleicht eine gute Idee? Hey, würde ich auch mal gerne ausprobieren? Oder nee, geht gar nicht?
Ja, also viele, erstaunlicherweise, war eher so, ach cool, würde ich auch gerne mal machen. Finde ich gut. Und auch natürlich ein paar, die gesagt haben, nee, geht nicht. Oder warum, komisch und so. Aber es war schon eher so eine, wo ich gespürt habe, so eine Sehnsucht auch bei vielen da zu sagen, ach ja, wäre doch schön mal wieder ohne.
Du hast eben schon verraten, du hast einen 13-jährigen Sohn und der wollte irgendwann auch endlich ein Handy haben. Wie seid ihr als Familie oder wie bist du damit umgegangen?
Ja, also sein Argument war natürlich, alle anderen haben auch eins in meiner Klasse, jetzt brauche ich auch eins. Und dann ist natürlich das, als Mutter denkt man dann, oh ja, ich will ja nicht, dass mein Kind ein Außenseiter ist. Ich will, dass er ja im sozialen Leben mit drin ist und sich mit seinen Freunden treffen kann. Und von daher war schon mein erster Gedanke, na ja gut, wenn alle eins haben, soll ich jetzt auch eins kriegen. Aber ich habe dann doch nochmal überlegt, geht es nicht auch anders? Und haben wirklich alle in deiner Klasse eins? Naja, der eine hatte dann doch keins. Und dann war so ein bisschen, war mir eher schon vorsichtig. Also er hat es dann ab 13 ein Handy bekommen, aber wir haben dann doch gemerkt, es war noch ein bisschen zu früh. Er ist da ähnlich, glaube ich, wie ich, kann das auch schlecht kontrollieren und den Umgang damit, das fiel ihm schon sehr schwer. Und von daher haben wir gemerkt, okay, wir müssen es ihm nochmal, wir nehmen es nochmal weg und gucken, wenn er es jetzt braucht. Tagsüber sagt, ich will mal kurz einem Freund eine SMS schicken, um mich um Fußballplatz zu treffen, dann kriegt er es. Aber ja, da sind wir schon ein bisschen strenger. Also Psychologen sagen sehr viel inzwischen, so ab 14 ist eine gute Zeit, dass man Handy-Umgang lernt und dann mit 16, ab 16 soziale Medien, was natürlich jetzt schon sehr hoch ist vom Alter. Und ich auch wirklich, wenn jemand zuhört und denkt, oh je, also ja, muss nicht jeder und man schafft es ja nicht unbedingt. Aber ich glaube, es ist schön, wenn man sich ein bisschen zusammentun kann, auch mit anderen Eltern. Da gibt es ja auch tolle Initiativen. Ich habe jetzt in der Tagesschau, fand ich ganz schön, von so einem irischen Dorf gehört, die sich einfach als Dorf, ich glaube von der Schule war das ein bisschen ausgehend, von den Lehrern gesagt haben, ach, wir wollen unseren Kindern vor 12 kein Smartphone geben. Und die haben das so festgelegt, wie so eine Regel. Und die Mutter hat da das gegenteilige Problem, dass sie sagt, ja, mein Kind sagt immer, ja, alle anderen haben keins, ja. Wäre jetzt blöd, wenn ich ein Smartphone hätte. Und wenn die dann mit 12 eins kriegen, dann kommen die Älteren in der Schule und bringen denen so ein bisschen bei und sagen, guck mal, auf das musst du achten. Und also so ein richtig bewusster Umgang damit. Und ich fand es ganz schön, ja, dass es auch im Kleinen geht, dass wir uns ein bisschen zusammentun, wenn schon von oben jetzt keine Gesetze kommen, wie jetzt in Australien oder so, dass man sagt, so ab 16 über soziale Medien. Weil einfach inzwischen schon auch erwiesen ist, dass es ja einem auch schädlich ist für sehr, sehr viele.
Wie würdest du denn sagen, wie beeinflussen Handy, Fernseher und so weiter eure Familie insgesamt? Spielt das eine große Rolle in eurem Familienalltag?
In dem Sinne, dass ich sagen würde, sehr viele Konflikte haben mit Medien zu tun, mit Mediennutzung. Also so diese, darf ich PlayStation, darf ich noch eine Runde zocken? Kann ich kurz noch mein Handy haben? Jetzt gib dein Handy zurück, die Zeit ist jetzt vorbei. Also so dieses ganz, ja, diese Alltagskonflikte haben sich sehr auf dieses Thema verlagert.
Habt ihr gewisse Regeln, wie ihr damit umgeht? Also du hast gerade schon gesagt, es gibt gewisse Zeiten, in denen euer Sohn am Handy sein darf oder PlayStation spielen darf.
Genau, wir haben schon Regeln, wobei ich natürlich sagen muss, wir haben jetzt nur einen Sohn. Und wenn jemand 4 Kinder hat oder so, ist es nochmal schwieriger. Also ich, ich bin jetzt auch nicht so der ganz konsequente Regeltyp. Ich würde sagen, wir versuchen immer wieder jetzt einen Weg zu finden. Weil die werden ja dann auch älter und dann sind nochmal andere Sachen wieder wichtig und dran. Und immer einfach im Gespräch miteinander zu bleiben. Was brauchst du denn gerade und warum musst du jetzt ins Internet? Oder auch mal zusammen zu gucken, was fasziniert dich jetzt an diesem Influencer so sehr? Einfach zu merken, was macht mein Kind im Netz? Was ist das, was ihn so da reinzieht auch? Manchmal erzählt er es, also ich habe jetzt das Glück, dass unsere ein bisschen mehr mitteilungsbedürftig ist. Es gibt natürlich auch Kinder, die das gar nicht wollen und Jugendliche, die da nicht drüber reden wollen. Ja, ich glaube, so hat jeder seine Herausforderungen und kann sie wahrscheinlich immer nur Gott auch anvertrauen und ja, da miteinander üben, miteinander lernen und ihnen diese Schönheit zur analogen Welt, sag ich mal, zu öffnen und zu sagen, komm, lass uns rausgehen oder triff dich doch mit einem Freund draußen und dass er die Schönheit dieser Welt auch wahrnimmt, dass er Not von Menschen wahrnimmt, dass er gute Beziehungen aufbaut in seinem Leben, dass er weiß, er kann sich auch zumuten und so wie er ist er geliebt und angenommen, die Dinge ihm rüberzubringen. Das wünsche ich mir, da würde ich ihm gern ein Vorbild sein oder das würde ich ihm gerne weitergeben, was uns möglich ist halt so.
In deinem Buch schreibst du, am Ende geht es mir nicht darum, wie oft am Tag ich auf mein Handy schaue oder wie erfolgreich ich irgendwelche Achtsamkeitsübungen durchführe. Letztlich ist es nicht mein Bestreben, die Dinge in den Griff zu bekommen, sondern vielmehr das Loslassen zu lernen. Was willst du stattdessen mit deinen freien Händen tun, wenn du dieses Loslassen einüben möchtest?
Ja, ich würde, glaube ich, einfach meine freien Hände gern Jesus hinhalten und sagen, ich will, ich will da sein mit dir, ich will auch verfügbar sein für die Dinge, die dir wichtig sind, worauf du deinen Blick richtest, egal ob in meinem Leben oder im Leben der Menschen, die um mich rum sind. Der Blinde, der zu Jesus kam und gesagt hat, wo Jesus gesagt hat, was willst du, dass ich dir tun soll? Und er hat gesagt, ich will sehend werden. Und das ist für mich eigentlich auch so ein Gebet. Okay, jetzt waren wir bei den Händen, jetzt sind wir bei den Augen aussagen. Ich will sehend werden und ich will mir meine Hände immer wieder füllen lassen mit dem Leben, das Jesus für mich hat. Und dem, was mir heute begegnet.
Vielen Dank, Christina, für das Gespräch und dass du hier warst, dass du mit uns geteilt hast, was du erlebt hast und ja, wo es dir schwerfällt, aber auch, wo du Gnade Gottes erlebst. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, Melissa.
Das war das Gespräch mit Christina Schöffler, der Autorin des Buches »Ich bin dann mal da – Gegenwärtig leben in einer digitalen Welt«. In unserem Online-Shop können Sie das Buch bestellen oder Sie gehen einfach mal ganz analog in die nächste Buchhandlung. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über den achtsamen Umgang mit digitalen Medien erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen einen Blick auf die Seite zu dieser Sendung. Die finden Sie in unserer Audiothek auf erfplus.de in der Reihe Das Gespräch. Dort haben wir Ihnen weitere Interviews und Artikel zum Thema verlinkt. Mein Name ist Melissa Löwen und ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Damit sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. erfplus.